Wir haben gesehen, dass die Geschichte viel, viel bunter und viel, viel vielfältiger ist, als wir manchmal denken. Es gibt eben nicht nur die zwei Klassen von Liedern, die alten und die neuen, ja, sondern es gibt eine große Spannbreite in der Geschichte von Liedgut, das auch unter sich sehr verschieden ist. Also das alte lutherische Verkündigungslied, ja, ist anders als das Paul-Gerhardt-Lied und das ist wieder anders als der Erweckungschoral und das ist wieder anders als das frühe Lobpreislied oder das moderne Lobpreislied, ja, oder das Liedermacherlied. Und wir haben auch gemerkt, dass die Lieder verschiedene inhaltliche Untertöne haben. Vielleicht erinnert euch nochmal, dass ich über die verschiedenen Sprachen geredet habe, Latein, Spanisch, Englisch, Französisch. Und tatsächlich ist es so, dass die verschiedenen Epochen bei uns auch völlig unabhängig vom Inhalt oder von der Lautstärke verschiedene Dinge auslösen. Ja? Also dass wenn wir Gregorianik hören, dann denken wir an vielleicht noch an irgendwie Spiritualität und Mönche und Klöster, aber vielleicht auch an tote Kirche, irgendwie Kirchlichkeit, Verknöcherung oder so. Ja. Wenn wir alte Kirchenlieder hören, dann denken wir an Glaubenskampf und Glaubenskraft, ja, vergangene Generationen. Wir denken an viel, ja, Theologie und Glaubensinhalte. Wenn wir Erweckungslieder hören, dann ist unser Herz irgendwie angerührt, auch wenn vielleicht oft gar nicht viel Theologie drinsteckt. Und so, also das alte Lied an sich, ja, ist ein Mythos. Ja. Auch die textliche Qualität, es gibt gute alte Lieder, es gibt schlechte alte Lieder. Genauso wie das neue Lied an sich ein Mythos ist. Ja. Es gibt auch da einfach eine sehr, sehr große Spannbreite. Und eine Sache, die ich eigentlich gerne noch gezeigt hätte, die aber nicht so richtig geht, weil ich nicht die schöne breite Tafel von unten habe. Ich probiere das mal auf dem Papier hier. Und zwar, wenn ich jetzt eine Quertafel gehabt hätte, hätte ich jetzt über 3 Meter eine Zeitleiste machen können. Von 0 bis 2007. Und dann hätten wir mal ungefähr da so diese Epochen eintragen können. Ich versuche das mal ganz kurz, nur dass ihr vielleicht eine kleine Vorstellung habt, wie es ausgesehen haben könnte in groß. Also wir hätten dann die biblische Phase, also die neutestamentliche und altkirchliche Phase gehabt von 0 bis 500, aber die fing ja eigentlich auch schon vorher eigentlich in biblischer Zeit an. Ja, also das wäre dann ungefähr. Ich lasse das dann am Ende immer so ausklingen, das heißt nicht, dass die Musik da endet, wir haben sie ja bis heute, ja, aber dass so die Hauptphase dort endete. So, dann hätten wir die mittelalterliche Gregorianik, ungefähr von 500 bis 1500, ganz grob. Dann hätten wir die reformatorische Musik von 1500 bis 1700. Ja, das sind 200 Jahre. Dann habe ich Erweckungslieder gesagt, 1700 bis 1900. So, dann nochmal 1900 bis 1950, 1970, 1980, 1990. So, ihr seht, der Platz reicht nicht, aber die Grundidee wird deutlich, dass die Phasen, in denen die große musikalische Kultur einer Gesellschaft oder unserer Welt sich ändert, immer schneller wechseln. Also es gibt Phasen, wo wir über 1000 Jahre ähnliche Musik hatten. Sicherlich hat die sich untereinander auch nochmal unterschieden, aber zumindest in der Musikgeschichte nimmt man das als eine Epoche, dann 500 Jahre, 200 Jahre, 100 Jahre, 50 Jahre, 10 Jahre. Ja? Und es wechselt immer schneller. Und dazu kommt ja, dass hier auch, wie wir gesehen haben, die verschiedenen Sachen noch parallel weiter bestehen. Wir singen ja immer noch Choräle. Ja? Viele Leute, wenn auch nicht in Freikirchen, aber sonst auf der Welt singen ja immer noch gerne Gregorianik, ja, Kirchenlieder, Choräle, das geht ja alles weiter. Aber der Wechsel passiert immer schneller. Und jetzt ist es so, dass diese Überschneidungsphasen natürlich immer große Konflikte in sich bergen. Ja? Also wenn man in die Zeitgeschichte guckt, also der Übergang von der alten Kirche zum Beispiel zum Mittelalter, ja? Also von so um das Jahr 500 rum, ist eine Zeit, in der sich die ganze Welt eigentlich völlig auf den Kopf stellt. Wir haben die großen Völkerwanderungen, wir haben den Zusammenbruch des Römischen Reiches, wir haben das Aufkommen des Islam, der so den größten Teil von der damaligen Welt plötzlich überrollt hat. Wir haben eine totale Verschiebung der Kirche aus dem Orient nach Westen. Wir haben die große Missionsbewegung von England und Deutschland und so weiter. Also die ganze Welt hat sich in dieser Zeit völlig auf den Kopf gestellt. Und damit verbunden war auch die musikalische Veränderung. Das war quasi ein riesen Kulturkampf, ja, der mit einer völligen Revolution der gesamten damals existierenden Welt, nicht existierenden, sondern uns bekannten Welt, einherging. So, die nächste Phase, Reformationszeit, war auch ein großer Umbruch. Vielleicht nicht so weltweit, ja, aber zumindest für Zentraleuropa eine Zeit verbunden mit vielen Kriegen, mit Glaubenskämpfen, unheimlich vielen Todesopfern und jahrelang, also Jahrzehnte, jahrhundertelangen konfessionellen Gräben, ja, verbunden. Und da auch diese musikalische Umschwung. Die nächste Phase, so Pietismus und so, da haben wir auch mit der Musik verbunden, oft innerkirchliches Knirschen. Das war schon nicht mehr so gesellschaftlich so groß, ja, aber oft wirklich auch konfessionelle Kämpfe in den Kirchen zwischen Pietismus und den Gegnern des Pietismus, mit dem Rationalismus, wo man also wirklich auch innerhalb der Gemeinde Welten aufeinanderprallen. Das heißt, diese Übergangsphasen, wo das Alte und das Neue sich überlappt, sind immer enorme Konfliktphasen gewesen. So, und jetzt kann man überlegen, was heißt das denn für heute, wo diese Phasen fast alle 10 Jahre wechseln. Ja? Da ist es ja eigentlich kein Wunder, dass wir da auch ganz viel an Konflikt oder Diskussion auch in unseren Gemeinden erleben, weil mit solchen musikalischen Umbrüchen immer auch ganz viel anderes verbunden ist. Emotionales, lebensgeschichtliches, kulturelles. Da schwingt für viele Leute ganz viel mit, wenn es nur darum geht, das eine neue Lied jetzt zu singen. Da hängt ganz viel mit dran und darüber wollen wir gleich noch reden. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt nach dem geschichtlichen Überblick heute mal in unsere Zeit gucken, dann merken wir eben, das Ergebnis ist heute ja nicht eine neue Einheitskultur, ja, sondern dass alle diese verschiedenen Strömungen bis heute weiter existieren und die Kulturen nicht mehr wie früher geografisch voneinander getrennt sind. Ja, früher konnte man sagen, in Europa wird die Musik gemacht, im Orient wird die Musik gemacht, in Russland wird die Musik gemacht, ja, in Südamerika andere. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Es gibt zwar noch bestimmte, sagen wir, prägende Einflüsse, aber im Grunde mischen sich ja bei uns die Kulturen mehr und mehr durch. Und zwar sowohl von der Zeit her, ja, dass es Leute eben gibt, die gerne klassische Musik hören, Leute gibt, die gerne Volksmusik hören, Leute gibt, die gerne Popmusik hören, Leute gibt, die gerne Liedermacher hören, also quasi die verschiedenen Epochen mischen sich durcheinander und auch die verschiedenen geografischen Bereiche. Ja. Wir können eben dank Internet und Fernsehen und sowas kriegen wir jetzt hier, sagen wir, Ethnopop mit aus verschiedenen Teilen der Welt. Ja, in anderen Teilen der Welt wird europäische Popmusik gehört. Wir gucken hier die Grammy Awards, was in England groß rauskommt, das müssen wir hier auch hören und so. Ja. Das heißt also, auch geografisch mischen sich diese ganzen Kulturen immer mehr durch. Das heißt, was wir heute haben, wir können eigentlich nicht mehr sagen, was ist eigentlich die Musik unserer Zeit. Es ist deswegen irreführend, wenn man sagt, wir wollen Anbetung und Lobpreis in zeitgemäßer Musik machen. Denn niemand kann eigentlich sagen, was die Musik unserer Zeit ist, weil alle diese Musiken eigentlich weiter existieren, weiter Bestandteil unserer Zeit sind. Und das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Das ist das sogenannte Phänomen der parallelen Kulturen. Ja? Dass wir hinein erleben bis in Familien und Gemeinden. Also man kann in einer Familie Leute haben, wo Vater und Mutter völlig verschiedenen Musikgeschmack haben. Vater hört vielleicht gerne Simon und Garfunkel, Mutter hört gerne die Wildecker Herzbuben. Ja. Die Kinder hören irgendwie gerne, Tokyo Hotel oder So, das sind dann schon fast die Enkel. Ja? ja? Und das eine Kind hört vielleicht gerne irgendwie was Schmalziges, irgendwie so Annette Louisanne oder so, ne? Und der andere hört vielleicht gern Punk oder so, ja? Also das heißt, es hat ganz wenig mit dem Alter noch zu tun oder mit dem, wo wir leben, sondern es ist sehr individuell geworden. Und da will ich euch jetzt gerne ein Modell vorstellen, das kommt von Soziologen. Die haben sich mal so unsere Welt oder unsere Gesellschaft angeschaut und haben versucht zu unterscheiden, was sind eigentlich heute die Kulturen, die nebeneinander leben. Ja? Und wie können wir die unterscheiden? Und sie haben auch festgestellt, dass das ganz eng mit dem Musikstil, mit dem Musikempfinden zu tun hat. So, und das versuche ich jetzt mal hier an diesem Bildchen. Versucht das mal zu malen. Ihr müsst jetzt mal dreidimensional denken. Ja? Also hier gibt es eine Achse von oben nach unten. Oben, unten, ja? Links, rechts ist auch einfach so. Und jetzt müssen wir dreidimensional denken. Also vorne, hinten, ja? Aber das kann man ja nicht malen, deswegen geht das also so. Ja, könnt ihr euch das vorstellen, ungefähr. So. Und wir haben also gesagt, in unserer Gesellschaft gibt es verschiedene Segmente und verschiedene Kulturen, die eigentlich nebeneinander herleben und die wir tagtäglich aber erleben. Wir fangen mal oben an, bei den Gipfeln, den oberen, den Top 5000 oder weiß nicht was unserer Gesellschaft. Und die haben dem einen Namen gegeben, immer mit griechischen Buchstaben, nämlich Alpha, der Alpha-Typ. Alpha ist so Alpha und Omega. Alpha ist das, was vorne weg ist, ja, so der erste Buchstabe im Alphabet. Deswegen heißt es ja auch Alphabet. Ne? Und die Alpha-Typen, das sind so die Gewinnertypen, ja, das sind so die Top-Leute in der Gesellschaft. Man kann sich so vorstellen, was ihre Kultur prägt. Das sind alles Dinge mit A, ja? Adlige, Anlagenberater. Ja? Ja, okay. Ich habe mal ein bisschen versucht, hier die Worte zu finden. Ne? Die Arbeitgeber, ja? Oder ich habe hier noch ein paar andere Begriffe. Arzt, Architekt. Art Deco, schnelle Autos, ja? Also sowas, ja? Das sind also quasi diese Leute, die Gewinnertypen, ja? Die so an der Spitze sind. Und natürlich gibt's auch die Omega-Leute. Omega ist immer das Letzte. Das sind so unten, so die Untergrundleute, ja? Und das heißt ja auch bei uns dann schon Subkultur, ja? Das sind so die, das könnt ihr jetzt da hinten schlecht sehen, ne? Aber ich kann das irgendwie nicht so ändern, aber es geht, ne? Wie heißt das noch? Genau, das ist jetzt ja. Also das sind so die Omega-Leute, ne? Das sind so die, was weiß ich, was früher mal so die Punks waren oder irgendwie so die Leute, die sich auch teilweise bewusst am Ende der Gesellschaft oder am Rande platzieren. Natürlich auch die Leute, die nicht so viel Geld haben, die bewusst irgendwie sich dann auch nicht so kleiden vielleicht, ne? Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ja. Ich habe hier so ein paar Begriffe. Ja. Die Outsider, die Ohnmächtigen, die mit ollen Klamotten rumlaufen. Also das ist alles Omega. Ja. O wie Omega. Okay, das nur kurz. Ja, jetzt gibt es da so das Mittelfeld. Es ja. Gibt ja nicht nur die Top- und die Bottom-Leute, sondern es gibt so das breite, normale Mittelfeld. Und da haben sie gesagt, da gibt es nochmal vier Typen. Und das hat man unterschieden zwischen nach den Leuten, die so ein bisschen mehr extrovertiert sind und introvertiert. Ja, also ob man so ein bisschen mehr aus sich rausgeht oder mehr so ein innerlich gekehrter Mensch ist und dann ob man quasi mehr progressiv oder mehr konservativ ist, ja, also mehr so quasi das Moderne sucht, alles anders machen möchte oder ob man so das Bewahrende sucht. Okay, und jetzt haben Sie also gesagt, wir haben hier einmal den Beta-Typ, ja, Beta, das ist also quasi der Konservative, der aber so ein bisschen aus sich rausgeht, ne? So ein bisschen extrovertiert und konservativ. Also ein paar Stichworte, das Bierzelt, die Blasmusik, der Bolzplatz, die Brummifahrer, Blondinenwitze, ja? Bodenständigkeit, also man kann sich da was vorstellen, ne? Das ist so der typische Beta-Typ, ja? Also richtig so ein bisschen konservative Ansichten, ne? Und aber so nach außen, ne? Nach außen gekehrt. Jetzt gibt es das Gleiche, also konservativ, aber ein bisschen mehr so nach innen gekehrt. Und das haben sie also den Kappa-Typ genannt. Ja? Konservativ innen. K wie Kappa. Ja? Das heißt, es sind die Leute nicht so aus dem Haus gehen, sondern sich mehr so zurückziehen, und aber trotzdem konservativ. Und da sind also die Begriffe, fallen dann Kirche, Küche, Kinder, ja, Kinder, Küche, Kirche, kennt man, Kleingartenkolonie, Kartenspielen, ja, oder so. Also das ist so mehr so diese etwas traditionelle, ja, aber auch so ein bisschen nach innen gekehrte, nicht? Das sind nicht so die auf die Lautstarken. Ja. So, jetzt gibt's also das andere, die etwas mehr die Progressiven, ja, so die moderneren oder nach vorne gewandten Leute. Die Extrovertierten, die hat man Sigma-Typ genannt. S wie Sigma, und man merkt schnell, was da so gemeint ist, wenn man die Begriffe hört. Schnelle Autos, Stars und Sternchen, Strand, Sonnenbrille, Surfen. Ja? So, also ne, das ist so dieser klassische, kann man sich sofort vorstellen, wer da gemeint ist. Ne? Manche sitzen in der Jury von Deutschland sucht den Superstar, aber nee, das stimmt nicht, das sind ja auch Alpha-Typen. Aber also so, ne? Diese Welt, ja, also so. Diese Gewinnertypen, modern und vorneweg, ja, ich habe noch ein anderes Wort mit S, aber das darf man in so einem Zusammenhang hier nicht sagen, so, ne? Das ist also diese Welt. Und dann gibt's noch den letzten Typ, das ist der Gamma, ja, G wie Gamma, das sind so die etwas progressiv, aber introvertiert, ja, also mehr so zurückgezogen, also zum Beispiel Gewaltlosigkeit, Gras rauchen, Grünkernbratling essen, grünen Tee trinken und überhaupt alles, was grün ist. Ja? Da kann man sich also auch vorstellen, was das für Typen sind. Ja? So, also das ist so ein Modell von Soziologen, um zu sagen, wir haben im Grunde in unserer Welt, und jeder kennt die in seiner Nachbarschaft, ja, diese Leute. Wir haben sofort Vorstellungen von Alpha-Typen, von Omega-Typen und von den anderen vier. Ja? Und jetzt ist das Spannende, dass diese Leute jeweils eine ganz eigene Kultur um sich herum bilden. Ja? In der Art, wie sie sprechen, die haben teilweise eine völlig eigene deutsche Sprache. Ja? Aber vor allen Dingen, also Kleidung natürlich, man kann jemanden angucken und gleich sagen, also ungefähr, wenn er also entsprechende Strick-Norweger-Pulli mit Birkenstock, dann weiß man also sofort, in welcher Richtung, oder eben mit so einer schönen Spiegel-Sonnenbrille und Muskelshirt und so, dann weiß man also auch schon was, ne? Oder mit Lederhosen. Und also das lässt sich relativ, das gibt so Identity-Marker. So, und jetzt, da spielt nämlich die Musik eine ganz entscheidende Rolle. Diese Kulturen definieren sich ganz stark über ihre Musik. Und zum Beispiel die Radiosender, die wissen das natürlich. Und deswegen gibt es natürlich, jeder gute Radiosender versucht sich darauf einzustellen. Ja? Also was gibt's hier? WDR, ja? Also für die hier aus der Gegend kommen, ja? Welcher WDR-Sender ist für Alpha-Typen? Hauptsächlich. Ich kenne mich hier bei WDR nicht so aus. Aber es gibt doch so ein WDR-Info-Ding, ne? Oder WDR 2? 5, ne? 5. Da kommen also ganz viele Nachrichten, politische Hintergrundberichte und musikalisch, was kommt da immer für Musik? Jazz. Jazz, genau. Kann man ja so diesen Sender immer Jazzmusik. Ganz, wenn es irgendwie geht, ne? Ab und zu mal dann sonntags morgens gibt's dann auch Klassik, ja? Aber ja, WDR 3 gibt's nur Klassik, das ist richtig, ne? Aber bei 5 gibt's dann Info mit WDR 3 ist auch so ein bisschen in diese Richtung. Aber er hat auch Anteile von anderen. So, jetzt bei dem S-Typ, ja, was ist das? Sigma-Typ, welcher Sender wäre das? 1Live oder so, ja, natürlich. 1Live sagen sofort alle, ne? Der Kappa-Typ hört gerne 3. Ist das der, wo so die Schlager und so kommen? Nee, ne? 4. Also manche würden sich auf 3 finden. Hier ist natürlich der Beta-Typ, hört auch WDR 4 natürlich gerne. Das ist so ein bisschen, mischt sich auch so ein bisschen durch. Der Gamma-Typ hört natürlich gar kein Radio, sondern nur die selbst gekauften Vinylschallplatten. Das ist ja klar. So. Und Omega-Typen zum Beispiel? Welches Radio? Kein Radio, ist nicht sendbar, sagt man immer. Ich habe ja beim ERF gearbeitet, 5 Jahre, und die ganze Musik, die wir hatten aus der Ecke, da hieß es immer, das ist nicht sendbar. Ja? Und dann haben wir es durchgesetzt, dass wir also eine Ecke kriegten in der Woche, so eine Stunde, wo wir also diese Musik, ja, irgendwas, was alles, was so ein bisschen laut, hart und schnell war, wie das so schön hieß, ne? Und was als im ERF als nicht sendbar galt, das haben wir dann freitagsabends um 10 senden dürfen. Und siehe da, binnen kürzester Zeit wurde das zur beliebtesten Sendung unseres ganzen Jugendprogrammes. Die hatten Fanclubs und kriegten noch und noch Post und alles, ne? Weil es da eine ganze Kultur gab, die quasi nur in diesem Bereich sich tummelt. Ja? Also tatsächlich wissen, dass die Radiosender, die Verkaufsleute, also die Werbeleute wissen genau, welche Musik sie einsetzen müssen, um welche Leute zu erreichen. Ja? So, und jetzt gucken wir in unsere Gemeinden und merken, dass wir zumindest, wenn wir jetzt mal 10 oder 20 Jahre zurückgehen, haben wir quasi die normale Kirchenmusik, ja, vom Choral über Orgelmusik, über Chormusik. Chormusik geht schon ein bisschen raus. Aber sagen wir mal, die traditionelle Kirchenmusik würde natürlich von den Analytikern dann vor allen Dingen in diesem Bereich angesiedelt werden. Ja? Und das hat natürlich den Effekt, dass wir mit unseren Gemeinden oft auch nur diese Leute erreichen. Natürlich sind unsere Leute in unseren Gemeinden hauptsächlich so geprägt. Ja? Das hat was mit unserer Herkunft zu tun, das hat was mit unseren Werten zu tun, hat was mit unserer Geschichte zu tun, ja? Und so weiter. Das heißt, wir haben einfach in unseren Gemeinden einen großen Überhang an K-Leuten. Ja? Ich weiß nicht, ob es in euren Gemeinden auch so ist, aber in vielen Gemeinden ist das so. Ja? Und natürlich haben wir entsprechend auch die Musik, die K-Leuten gefällt. Ja? Aber was wir uns oft nicht überlegt haben, ist, dass wir natürlich dadurch auch nur die Leute erreichen, die in diesem musikalischen Spektrum sich tummeln. Ja? Wir haben das ausführlich mal durchgedacht im Vorfeld von Pro Christ 93, als wir zum ersten Mal Pro Christ gemacht haben. Und da gab es so eine ganze Seminarreihe quer durch Deutschland in den Gemeinden, um zu überlegen, wie erreichen wir eigentlich Leute evangelistisch. Und da haben wir das auch mal abgeklopft und haben gesagt, welche von unseren Veranstaltungen sprechen eigentlich in welche Kulturbereiche hinein. Ja? Und haben dann eben auch gemerkt, dass wir natürlich oft Veranstaltungen machen, die solche Leute ansprechen, aber nie Veranstaltungen machen mit Volksmusik, ja? Oder mit Jazzmusik oder so. Ja? Das war damals unter dem evangelistischen Aspekt. Aber das Gleiche kann man natürlich unter dem Gottesdienstaspekt sich anschauen. Und sagen, also der normale Mensch, der gerne, sagen wir mal, Jazzmusik hört und WDR 5 hört, ja, und Nachrichten und das politische, wie heißt das, Frühschoppen oder sowas hört, ja, wenn der jetzt kommt in unsere Gemeinde, da geht es dem weniger um neue Lieder oder alte Lieder. Weil der wird sich wahrscheinlich, es sei denn, er ist ein sehr weitherziger Mensch, ja, aber wenn der das nicht kennt, wird er sich weder mit dem Liedgut des 19. Jahrhunderts mit Harmonium begleitet besonders wohlfühlen, noch mit modernen Lobpreisliedern mit Band begleitet. Ja. Das ist beides nicht. Das empfindet der wahrscheinlich dann auch als banal und irgendwie nicht so irgendwie wertvoll. Ja. Und genauso der Omega-Mensch, ja, wenn der in eine Gemeinde kommt, der wird sich da auch musikalisch weder in alt noch neu wiederfinden, ja, weil die Musik wahrscheinlich gar nicht vorkommt. Ja. Und zusätzlich kommt noch das Problem, dass das mit Alter oft sehr wenig zu tun hat. Ja. Man kann natürlich ein bisschen so Schwerpunkte finden, aber prinzipiell gibt es natürlich im Omega-Bereich, sagen wir mal, viele Jugendliche, aber auch ältere Leute. Ja. Vielleicht weniger Senioren, ja, aber das ist keine spezielle Domäne von Jugend. Ja. Genauso wie man hier im Gamma-Bereich, ja, von den etwas alternativen Leuten, ja, da kann man Jugendliche finden, ja, aber man kann auch 60-, 70-jährige, grauhaarige da, also vor allen Dingen im landeskirchlichen Bereich, wo ich bin, findet man ganz, ganz viele. Ja, also Gamma-bewegte ältere Damen, die mit Regenbogenband im Haar irgendwie so Kirchen in Gottesdienst gehen oder Kirchentag besuchen oder sowas. Ne? Und genauso gibt es im Alpha-Bereich zum Beispiel ganz viele Teenager. Ja? Weil so oft Teenager noch dabei sind, zum Beispiel klassische Instrumente zu lernen. Ja? Esther hat eben gewitzelt, als sie in meiner Biografie gelesen hat, dass ich eigentlich Mandoline gelernt habe und nicht Gitarre. Ja? Und zwar klassische Mandoline. Ich habe bis ich 18 war, habe ich vor allen Dingen klassische Musik gemacht. Ja, und zwar richtig hochkarätisch, mit Jugend musiziert und allem drum und dran. Und da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Jugendliche in unseren Gemeinden, die das machen. Ja, und die mit dieser Musik nicht in der Gemeinde vorkommen, weil wir jetzt auf Popmusik stehen und Lobpreislieder spielen wollen. Ja, und dann denkt man, ja, wir müssen für die jungen Leute mal ein bisschen Popmusik machen. Die jungen Leute lernen aber in Wirklichkeit Geige oder Bratsche oder Querflöte. Und die würden gerne mal was mit Klavier und Querflöte zum Besten geben, anstatt ein Lobpreislied singen. Ja. Oder die sogenannten alten Leute, ja, die sogenannten, also unsere Senioren tummeln sich, das weiß jeder, vor allen Dingen in dem Better-Bereich, ja, also außerhalb der Kirchen. Das sind doch die Sternstunden der Volksmusik schauen am Samstagabend, ja. Warum hat denn die besten Sendeplätze der Musikantenstadel, ja, und die Sternstunden der Volksmusik? Jeder weiß, dass das das breiteste Spektrum in unserer Bevölkerung ist, ja. Also das heißt, man kann das wirklich nicht nach Alter einteilen, sondern man muss wirklich verstehen, dass Menschen in verschiedenen Kulturen heute parallel nebeneinander lernen, und zwar quer durch alle Altersschichten. Und jetzt müssen wir überlegen, und das ist die spannende Frage, welche Musik ist in unserer Gemeinde die richtige? Ja? Und da werden wir sehr schnell auf die Antwort natürlich kommen. Es ist wahrscheinlich nicht nur eine. Ja. Wir haben wahrscheinlich aus verschiedenen Bereichen, wahrscheinlich nicht aus allen Bereichen Leute. Meistens ist es so, gibt es so Cluster, ja, dass man sagt, also wir sind eher so ein bisschen Gamma bewegt mit Einschlägen zum Kappa, ja, und so ein bisschen da nach oben, oder wir sind eher so eine Subgemeinde, die irgendwie mehr so sich hier im Sigma- und Omega-Bereich tummelt, ja. Also es gibt schon da Schwerpunkte, aber wir haben natürlich auch immer das andere. Und da werden wir nachher noch bei den Konfliktfeldern versuchen, weiter zu denken. Die Frage ist eben oft, und da muss man erstmal anfangen zu überlegen, was hören wir selber für Musik? Ja? Also quasi, wenn man jetzt eine Abstimmung machen würde und fragen würde, welchen Musikstil wollt ihr denn gerne haben, dann kriegt man ein Ergebnis. Aber damit ist ja noch nicht mal gesagt, dass das nun auch das Richtige wäre. Denn was wollen wir denn als Gemeinde? Wir wollen ja unsere Umgebung erreichen. Ja? Das heißt, es ist nicht unbedingt gesagt, dass selbst der Musikstil, der in unserer Gemeinde mehrheitsfähig wäre, der richtige wäre für unsere Umgebung. Und wenn wir quasi überlegen wollen, ob wir Menschen einladen wollen und dazu bekommen wollen, dann müssen wir quasi über unseren eigenen Tellerrand hinausgucken und müssen nicht nur fragen, welcher Musikstil gefällt uns, sondern welcher Musikstil wäre der richtige, um die Leute um uns herum zu erreichen. Und, weiß nicht genau, ob ich das einbringe, ob jetzt oder ein anderer, aber ich kann es schon mal andeuten. Ich glaube, dass die Lösung nicht daran liegt, dass man jetzt versucht, von allem ein bisschen zu machen. Ja, das wäre so, wie wenn es WDR 6 gäbe und die würden erst ein Lied von den Wildecker Herzbuben spielen, dann ein bisschen Bach und dann ein bisschen Tokyo Hotel und dann noch ein bisschen Jazz. Ja? Der Effekt wäre ja nicht, dass alle diesen Sender hören würden, sondern dass keiner ihn mehr hören würde. Ja? Das heißt, das kann nicht die Lösung sein, dass man versucht, möglichst paritätisch alles ein bisschen abzudecken, sondern dass man sich einigt auf eine gemeinsame Linie, die ein bisschen Kontur hat. Ja? Und dann versucht, links und rechts anderes zu integrieren. Ja? Aber normalerweise, und das ist oft so, dass die Menschen heutzutage sich die Kirche oder die Gemeinde, in die sie gehen, sehr stark nach dem Musikstil auswählen. Ja? Das kann man mögen oder nicht, das ist sicherlich nicht das richtige Motiv. Ja? Aber es ist de facto so, weil wir so in unserer Kultur leben, dass es uns ganz schwer fällt, selbst wenn eine Gemeinde inhaltlich noch so richtig ist, ja, wenn die Musik uns laufend, also dauerhaft gegen den Strich geht, dann ist es für uns schwierig, dort zu überleben. Ja. Und so geht es also an dieser Stelle erstmal ein bisschen darum, erstmal die Vielfältigkeit zu verstehen, zu sagen, hier geht es nicht um alt gegen jung oder neue Musik gegen alte Musik oder sowas, sondern es geht wirklich darum, die Vielfältigkeit unserer Zeit. Das ist etwas Neues, das gab es früher nicht. Früher stand keine Gemeinde vor der Frage, welche Musik machen wir denn mal, weil es gab meistens eine musikalische Einheitskultur. Das ist eine ganz neue Frage und mit der müssen wir uns neu auseinandersetzen und auch die Echtheit des Problems verstehen und nicht sagen, die anderen sind ja alle so borniert oder so rücksichtslos, ja? Sondern zu sagen, da ist eine echte Not da, die unsere Gemeinden zerreißt, der wir aber nicht entfliehen können. Ja? Denn das wäre, natürlich wäre es eine Flucht zu sagen, bei uns wird aber nur das gemacht. Ja? Man muss dann einfach sich klar sein, dass alle anderen dann entweder die Gemeinde verlassen oder gar nicht mehr kommen, also gar nicht erst in die Gemeinde kommen. Ja? Das heißt, man muss an dieser Stelle ein bisschen versuchen, die Vielfalt unserer Zeit auch abzudecken und ins Leben umzusetzen. Man muss dabei überlegen, wen man da hat. Ja, alte, junge, die ganzen verschiedenen Typen. Aber auch, wen man denn da haben will, wer jetzt noch nicht da ist. Ja, sich überlegen, wer soll denn hier auf den leeren Stühlen demnächst mal sitzen? Und was sind das vielleicht und welche Musik bräuchten sie, um Gott anzubeten? Und an dieser Stelle will ich jetzt gleich weiterreden, nämlich die Frage, welche Funktion hat denn jetzt die Musik? Also wenn ich überlege, welche Musik brauche ich, muss ich ja überlegen, was will ich denn mit dieser Musik erreichen? Aber vorher will ich einen kleinen Break machen, damit ihr auch mal zurückfragen könnt oder kommentieren könnt, was ich bis jetzt gesagt habe. Ja, da muss man natürlich auf das Urteil von Musikhistorikern irgendwie also sich verlassen. Die können ja auch Notenmaterial und, also wir haben natürlich keine Aufzeichnung von früher, aber man kann natürlich Notenmaterial und Choräle vergleichen und kann sehen, die Entwicklung, sagen wir mal, zwischen dem lutherischen Choral und dem Paul Gerhardt Choral, die also nicht so weit auseinander liegen wie jetzt Punkmusik und Jazzmusik und so. Also das heißt, die Auseinandersplitterung der Musikstile ist schon ein modernes Phänomen, das es früher nicht so gab. Ich glaube, das ist nicht nur das ist halt immer die Frage, woran man das misst. Aber wir haben allein die Vielfalt der Instrumentierung, die wir halt heute haben, die Möglichkeiten, die wir haben, auch durch elektronische Musik und sowas, das gab es eben früher nicht so. Also insofern ist die Vielfalt, das kann man ja zumindest, wenn man also jetzt, natürlich merkt man Entwicklungen zwischen Mozart und Beethoven und ja, Klassik und Romantik und Barock und sowas. Aber man kann schon auch, sagen wir mal, das Maß der Übereinstimmung vergleichen und sagen, die Instrumentierung ist zum Beispiel relativ kontinuierlich in diesen Zeiten, ja, wohingegen wir jetzt völlig, dadurch, dass wir afrikanische Instrumente integriert haben und Ethnomusik machen und elektronische Musik, gibt es da einfach eine viel größere Vielfalt. Also ein bisschen ist das sicherlich wahr, aber insgesamt ist es schon so, dass zum Beispiel die ganze Gregorianik sich über ein paar hundert Jahre unverändert, nach allem, was man sehen kann in den Quellen, gehalten hat. Ja, dass einfach man sehen kann, dass sie einfach die gleichen Sachen gesungen haben in den Klöstern. Und die wurden, man weiß dann irgendwann, wann die geschrieben wurden und wie lange die sich gehalten haben, so dass es schon etwas langlebiger war. Sozusagen. Genau, ja. Ja, das ist sicherlich so. Das ist sicher so. Ich wiederhole mal ein bisschen für die Aufnahme, deswegen die Vielfalt der Musik ist einfach heute sehr viel größer als noch vor 20 Jahren. Das ist so. Also auf jeden Fall, das hängt insgesamt mit unserer Welt zusammen, das hängt was damit zu tun mit der ganzen Fülle der Informationen und den Halbwertszeiten von Informationen, dass eben das, was früher, brauchte auch ein Lied zum Beispiel erstmal ein paar Jahre, um sich zu verbreiten. Ja? Und heute ist das eben im Internet zum Download und nach 3 Monaten ist das schon wieder alt. Ja? Also so, das ist insgesamt der Charakter unserer Welt, dass sich die Dinge, dass sich zum Beispiel die Informationen einfach wesentlich schneller verbreitet und wesentlich schneller vermehrt als früher. Das ist so. Ja, wir haben eben als Christen bisher uns auf einen bestimmten Bereich kulturell beschränkt und haben nicht gemerkt, dass die anderen Bereiche links und rechts gewachsen sind. Und wir trauern immer darum, dass aus unserem Bereich die Leute weglaufen. Ja. Und merken aber nicht, dass wir da einfach nur ein kleines Segment der Gesellschaft bisher im Blick haben. Ja. Und da ist also der Streit zwischen, ob man nur den Choral von 1900 singt oder das Lobpreislied von 1980, ja, ist ein minimaler Streit, ja, innerhalb dieser großen Frage.
Also wenn ich jetzt einen Bierzelt Gottesdienst machen würde, ich wüsste gar nicht, was für Lieder ich da sind ja keine Lieder.
Ja, ich habe zum Beispiel, letztes Jahr, weil ich darüber öfter mal rede, wir haben das mal ausprobiert auf einer Christuszeit-Freizeit, da haben wir mal versucht, ein paar Lobpreislieder mal im Volksmusikgewand umzusetzen und so. Ne? Und witzigerweise hat mir ein Jahr später jemand eine CD geschenkt, wo bekannte Schlagersänger singen religiöse Lieder. Ja, sind dann so ein bisschen natürlich auch textlich anders, ja. Wenn ich die Schönheit der Berge sehe, dann preise ich den Schöpfer. Aber es sind Glaubenslieder, ja, und dann so von Marianne und Michael und so, ne? Das ist eine ganz tolle CD, ja, und das ist natürlich ein Bereich, den wir überhaupt bis jetzt nicht haben. Ne? Okay. Also das ist die Frage, wie weit muss der Musiker seine eigene Sprache sprechen, wenn er Musik macht? Ich glaube schon, dass es insgesamt wichtig ist, also auf eine Lebenszeit gesehen oder auf ein aufs Jahresmittel gesehen. Also wenn ich in ein oder zwei Jahre lang Musik machen würde, die nicht meine eigene ist, ja, wo ich selber fremd drin bin und quasi Gott auch mit Gott nur reden würde, da kommen wir jetzt gleich zu, was ist eigentlich die Funktion von Musik, ja, mit Gott nur reden würde in meiner musikalischen Fremdsprache, dann würde, glaube ich, mir irgendwann was verloren gehen. Das heißt nicht, dass ich nicht mich auch einstellen muss auf den Geschmack von anderen Leuten und dass ich dann auch nicht nur meine eigene Lieblingsschiene gehen darf, ja, sondern ich muss auch da mich erweitern und versuchen auch, aber ich glaube schon, dass man so eine gewisse Grundlinie braucht, in der man zu Hause ist, um das geistliche Leben echt zu halten oder authentisch zu halten.
Ja. Auf der anderen Seite,
ja. Wie kann das aussehen? Okay. Dann versuche ich das noch ein bisschen weiter zu erklären. Also, ich glaube schon, dass Gemeinden in unserer Zeit eine Schwerpunktentscheidung zum Beispiel treffen wollen. Wollen wir prinzipiell, sagen wir, in die Kultur von Chorälen und Kirchenmusik und sowas einsteigen, die ja eine lebendige, ist ja nicht die Kultur von gestern. Das ist eine Sorte von Kultur, die wir heute haben, ja, und wo man auch bestimmte Leute mit erreicht. Ja. Interessanterweise, wir sind jetzt in Jerusalem, wo es ganz viel von diesen Choralsachen und orthodoxen Kirchen und Klöstern und sowas um uns umgeht. Viele von unseren jungen Geschwistern, die also dahin kommen und die hier nur Lobpreislieder singen, ja, die kommen dahin, erleben das so ein bisschen und wenn die dann ja da sind, dann gehen die zurück und sagen, irgendwie kann ich jetzt mit diesen Kirchenliedern und den Chorälen und sowas mehr anfangen. So, also manche sagen das. Das finde ich sehr interessant, weil man oft ja auch das eine nicht kennt. Also es ist durchaus eine lebendige Sache. Oder man sagt, nein, unser Stil geht eben prinzipiell eher in Richtung, sagen wir mal, hier so Sigma-Alpha-Kultur, also sagen wir mal Popmusikkultur oder sowas. Ja? Okay, jetzt schalte ich noch eine Sache dazwischen. Wir haben hier jeweils die Extremexponate gezeigt. Ja? So, und jetzt kann man auch sagen, gut, bestimmte Radiosender machen das immer im Extrem. Wenn man sich aber anguckt, wo sind denn die Bereiche, die wirklich versuchen, die Mitte zu treffen oder die möglichst viele treffen, dann müssen wir in Richtung Werbung vielleicht ein bisschen gehen, ja, aber zum Beispiel fragen, was ist denn so normale Kaufhausmusik, ja, oder was ist zum Beispiel Filmmusik, ja, weil zum Beispiel in der Filmmusik versucht man ja nicht, also nur eine bestimmte Ecke, es sei denn, es ist ein spezieller Film, der jetzt nur, ja, Manta Manta oder so, ja, der nur eine bestimmte Ecke da anspricht, ne, aber so der normale Familienfilm, ja, oder Disney, die normalen, ja, die Disney-Filme, ja, die versuchen, die wollen also die Oma und den Enkel und möglichst sie dazwischen auch noch haben, ja. Und das ist interessant, dass diese Leute sich offensichtlich alle auf eine einheitliche Musik einigen, ja. Man nennt sie den sogenannten Mainstream-Pop, ja. Und er klingt auch immer gleich. Die Stimmen ändern sich, ja, sei es also nun Elton John oder Celine Dion oder wie die neueren Helden dieser Musik alle heißen. Aber letztlich ändert sich dieser Musikstil hat sich über die letzten 20 Jahre nicht geändert. Ja. Das ist der unauffällige Mainstream-Pop, der sich also tatsächlich hier irgendwo so ansiedelt, ja. Und wo interessanterweise, also ne, wenn da das neueste Lied von König der Löwen, also ist ja schon nicht mehr so neu, aber diese ganzen Hits, die jetzt auch bei, also viele davon bei DSDS laufen oder so, ja, das sind ja bewusst nicht die Extremsongs, sondern das ist so eingängige Melodien, ja, mit schönem, aber schlichtem Arrangement, das also weder der absolut abgefahrene Punk oder Grunge oder sonst was ist, ja, noch also anstrengender Jazz, ich spreche jetzt von meinem Geschmack, ne? Anstrengender Jazz, noch platte Mallorca Ballermann Musik, ja, noch so, sondern das ist so diese Begleitmusik, die man immer gerne hört, aber nie richtig wahrnimmt, weil sie so normal ist, ja. Und die Leute wissen, dass das also sowohl die Oma gut hören kann, sie würde sich vielleicht nicht die CD kaufen von Elton John, ja. Aber wenn die Musik irgendwo läuft, wird sie auch nicht, also findet sie es auch schön, so, ja. Und genauso der vierjährige Stöpsel, der würde auch lieber natürlich eine Kinder-CD hören, ja. Aber der findet das auch irgendwie okay, ja, und schön. Also so. Und das ist, glaube ich, also das, da hat die Wirtschaft was erkannt, ja, was wir auch noch nicht erkannt haben, dass es tatsächlich sowas wie eine Kultur in der Mitte gibt, mit der ganz viele Leute leben können, auch wenn es nicht ihre zentrale eigene Sprache ist. Ja. Und ich glaube schon, dass da zum Beispiel ein Hinweis auch liegt, dass es durchaus Sinn machen kann, in diese Richtung zu gehen. Und manche unserer, also Lobpreis, Kultur geht ja in diese Richtung. Leider wird sie von Musikteams oft nicht so umgesetzt, sondern eben in einem speziellen christlichen Lobpreisstil, der dann auch schon wieder so eigen ist, dass es den nur hier gibt. Ja. Also ich glaube schon, dass beides, also so ein bisschen mehr so dieses klassische Choral, sagen wir mal kulturell hochstehende Richtung, ja, als auch diese Mainstream-Pop-Kultur, sagen wir beides Richtungen sind, mit denen man relativ breit auch Leute erreichen kann. So, und jetzt macht man eine Grundsatzentscheidung. Oder man sagt, wir wollen beides und wir machen das zum Beispiel im Monatsrhythmus abwechselnd, dass man zwei Gottesdienste so hat und zwei so im Monat, sodass jeder einigermaßen quasi übers Jahr hinweg eine Regelmäßigkeit hat, einen Gottesdienst zu haben, wo er wirklich dabei sein kann, ja, und einen, wo man die Andersheit der anderen erträgt, und zwar auch nicht leidend, sondern positiv, ja, so. Wohingegen, wenn man zum Beispiel jede Woche einen anderen Gottesdienst macht, ja, und man quasi nur einmal im Monat was hat, wo man sich wirklich, sagen wir mal, normal und zu Hause fühlt, dann ist die Chance, dass man in die Nachbargemeinde geht, sehr hoch, ja. So. Und wenn man jetzt so eine Grundentscheidung getroffen hat, in diese oder jene Richtung. Jetzt kann ich natürlich überlegen, also angenommen, ich habe entschieden, bei uns wollen wir eher so in Richtung Choralkultur gehen. Ja. Dann kann ich sagen, gut, wir haben aber diese Jugendband, die machen auch ganz tolle Popmusik. Ja. Und das können wir auch unserer Gemeinde zumuten, dass die immer mal, ja, sogar in jedem Gottesdienst mal ein Lied spielen oder so. Ja. Was aber dann nicht... Da muss ich gleich noch drüber reden. Es gibt verschiedene Funktionen der Musik, ja, was nicht quasi in der zentralen, sagen wir mal, gottesdienstlichen Funktion ist, sondern eben als besondere Aufhänger oder als Lied zur Predigt oder als Einstieg oder sowas, ja. Und dann kann ich überlegen, was machen wir mit den Jugendlichen, die hochwertige Streichquartette spielen können, ja. Und dass man überlegt, wo können wir die denn einbauen? Das kann man auch. Also ich glaube, jeder Mensch erträgt ganz viele verschiedene musikalische Beiträge, solange es eine musikalische Grundlinie gibt, die vor allen Dingen im Anbetungsbereich da ist. Ja. Und da komme ich gleich zu, dass eben der Anbetungsbereich, glaube ich, der Bereich ist, wo man seine Herzenssprache braucht. Ja. Und in anderen Bereichen, wo es um Verkündigung geht, wo es um Ästhetik geht, man auch sehr gerne ganz anderes hört. Ja. Und das meine ich mit dem Links und Rechts, dass man im Anbetungsbereich eine Sprache finden muss, die wirklich Sprache der Herzen ist und da auch Entscheidungen treffen muss. Und dann quasi das Fremde der anderen Musikstile als etwas Fremdes, aber Wertvolles auch mit einbauen kann. Oder anders gedacht, die Gemeinde, die eben sagt, wir gehen in Richtung Popmusik, ja, wir machen vor allen Dingen Lobpreislieder und sowas, ja, dass man dann auch gezielt die andere Musik einsetzt, im Bewusstsein, dass sie wertvoll ist und dass sie also auch verschiedene Leute gibt, die genau diese Musik zu Hause gerne hören, ja, und die Musik nach ihrem Wert und nach ihrer Funktion gezielt einsetzt. So, also das so ein bisschen mit dem Links und Rechts gemeint. Ja. Und dass mir zum Beispiel, ich habe das hier versucht, oft ist es so, dass man versucht, Altes und Neues zu mischen. Ja. Und dann gibt es also quasi zwei Lieder vom Lobpreisteam, die machen dann mit E-Gitarre und Schlagzeug und so, singen sie dann die neuesten Lobpreislieder. Und dann, oh, jetzt wollen wir auch noch was für die andere Hälfte der Gemeinde tun. Und dann kommt der Choral. Und der wird dann, also da wechselt der Musikstil, da wechselt der Leiter, da geht dann Bruder sowieso ans Harmonium. Ja. Und dann wird dieses... jetzt versuche, die Choräle zu singen, dann suche ich nach Chorälen, die ich möglichst unauffällig und möglichst nahtlos hinübernehmen kann in meinen Musikstil. Ja? Wo ich eben glaube, wenn ich mit der Gitarre Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, begleite und das gleiche Lied singe, dann wird das Bruder Meier, der sonst gerne das Harmonium dazu hat, wird er das Lied trotzdem von Herzen singen können. Ja? Das heißt, ich kann einen neuen Musikstil haben und trotzdem das alte Lied. Ja? Wir haben oft diese Brüche, dass wir sagen, also das Alte muss möglichst alt klingen, das Neue muss möglichst neu klingen. Und da müssen wir, glaube ich, versuchen, dass es ganz vielen Leuten eben darauf ankommt, zum Beispiel das alte Lied gut zu singen. Aber der Musikstil kann auch quasi neuer sein. Wenn man das ein bisschen miteinander verknüpft. Oder andersrum, wenn ich eben in der Gemeinde mehr mit Klavierbegleitung singe und eben normale, also Gemeindegesang habe, warum denn nicht am Harmonium oder am Klavier dann auch das neueste Lobpreislied singen, ja, im Stil von den alten Chorälen, ja. Auch das ist genauso gut möglich, ja. Ich glaube, dass wir eben nicht so gut fahren, wenn wir da von Lied zu Lied völlig die Musikstile und Kulturen wechseln. Das ist sehr verwirrend und ist für niemand richtig gesund, sondern dass wir innerhalb des Anbetungsbereichs eine gewisse Einheit brauchen. Und dass wir aber innerhalb, zum Beispiel, wenn man mit der Gitarre spielt, versucht, neue und alte Lieder so zu integrieren, dass sie eine Einheit bilden. Also das ist auch so ein bisschen noch der... Ja. Also das war die Frage. Ja, ich sag's mal kurz für die Aufnahme. Das ist die Frage eben, wie ist das mit, wenn man die alten Choräle dann so eben verpoppt oder rhythmisch anders umsetzt. Das ist sehr, sehr in Mode im Moment. Ja? Ich merke das immer bei den Fernsehgottesdiensten. Wir kriegen in Jerusalem immer Fernsehgottesdienste mit. Und da ist es also immer so, dass die wahrscheinlich, wenn da so Freikirchen sind, dann kriegen die wahrscheinlich immer vorgegeben vom ZDF, ihr müsst aber auch einen Choral singen, weil das so viele Leute mitsingen. Und dann ist das, jedes Mal geht es also irgendeine verpoppte Version vom Choral. Ne? Und ich glaube genau, dass das nicht den Zweck der Sache trifft. Also dass die genau, also weder ihnen selber das dann, vielleicht wenn es richtig gut gemacht ist, macht es ihnen selber noch Spaß. Aber den Leuten, die gerne einen Choral singen wollen, eigentlich auch nicht wirklich. Ja? Ich glaube, dass das an sich ist das ein netter Gimmick. Also ich mache das auch manchmal ganz gerne. Also in dem Wissen, dass das aber dann quasi eine wirkliche Verfremdung ist, ja, und wirklich nicht den Anbetungseffekt hat, sondern eher so den Aha-Effekt, ja. Also wir haben auch diese Lothar Kosse-Version von Lobe den Herrn auf unserer CD drauf. Das ist mal ganz schön, ja. Aber es ist nicht die Lösung, um Altes und Neues zu verbinden, ja. Da glaube ich, es muss aber auch nicht so sein, dass das Lobpreisteam dann abzieht und die Orgel dann quasi an, sondern das Lobpreisteam muss an sich arbeiten. Erstens mal in der Liedauswahl Lieder finden, die sich umsetzen lassen in der Besetzung. Das ist nicht jeder Choral lässt sich in so einer Besetzung umsetzen. Man kann aber auch mal a cappella singen. Auch a cappella Gesang zum Beispiel verlässt man nicht das kulturelle Feld. Ja? Also angenommen, es ist wirklich ein Choral, den man nicht mit der Band begleiten kann, den singt man mal ohne Musik, dann ist man immer noch im gleichen Musikspektrum und dann macht man hinterher weiter. Also ich würde dafür plädieren, eben eher die alten Lieder zum Beispiel von Melodie und also dass man die im Stil so lässt, wie sie sind als Lied, aber die musikalische Begleitung
variieren kann und die auch modernisieren kann. Aber man muss deswegen nicht das Lied verpoppen oder verrocken. Ja? So. Nein, das ist immer noch ein Projekt, auf das ich seit ein paar Jahren warte, aber nee. Ja. Ja. Das ist ja die wenigsten Leute, also natürlich die ERF-Hörer, das weiß ich als ERF-Redakteur, die den ERF anhaben, die haben auch die Choräle und Paul Gerhardt und sowas natürlich zu Hause laufen. Ja? Aber sonst ist das in den wenigsten Fällen der Fall. Man legt sich selten eine CD ein. Es gibt auch gar nicht so viele. Ne? Früher gab es immer noch die Kassetten mit den Halsliedern und so. Also wenn man Kassettenrekorder hat, hat man da noch eine Chance. Also es gibt Leute, die das auch wirklich zu Hause hören, aber viele von den Leuten, die heute in der Gemeinde sind, die hören eben wirklich zu Hause Volksmusik oder Schlagermusik. Also eben wirklich ganz normal. Und da muss ich sagen, ich kenne viele Gemeinden, die Schlager, das ist ja auch better, ja, die mit Schlagermusik leben. Das ist nämlich, also die Hälfte unserer modernen Lobpreismusik ist ganz schlicht und einfach Schlagermusik. Die könnte von Michael Holm oder Katja Epstein genauso gesungen werden. Ne? Das ist so. Also manches ist eher Pop-Rock und manches geht einfach Richtung, ist ein ganz normaler, gut, also ist, auch ohne das schlecht zu machen. Also zum Beispiel Anker in der Zeit, ja. Das ist ein ganz normaler Schlager. Da kann man sagen, was man will. Ja? Das ist ein guter, gut gemachter Schlager. Ja? Es gibt Bedingungen, der könnte so auf WDR 4 laufen, ja? Ohne das schlecht machen zu wollen, weil das wirklich ein Musikstil ist, der einfach eine ganz, ganz breite Wirkung hat und uns ganz breit. Ich höre auch gerne, ich habe gestern Abend waren irgendwie die schönsten 10 Coversongs mit Olli, wie heißt er nochmal? Nein, Geißen. So, Olli Geißen. Und da kam Michael Holm mit Tränen lügen nicht. Da habe ich gedacht, oh, das habe ich auch gehört, als ich 10 Jahre alt war. Ne? Und fand es immer noch schön. Ja? So, obwohl ich jetzt eigentlich selber lieber ein bisschen modernere Pop-Rock-Musik höre, aber die Schlager kann man, also Howard Carpendale und so, das kann ich alles noch mitnehmen und mich darin auch wohlfühlen. Ja? Ja, vom Stil her, von der Art her der Musik und von der Art her der Instrumentierung und so, ist ja unsere Lobpreismusik oft nicht wirklich Popmusik oder Rockmusik, sondern oft sehr viel näher an der Schlagermusik. Und das ist auch gut so. Ist nichts Schlimmes. Damit treffen wir die breitere Masse als mit echter Rockmusik. Okay, jetzt haben wir noch ein Viertelstündchen. Da würde ich jetzt gerne noch kurz darüber reden, über das Thema, das müssen wir eben, wenn wir über Musikstile reden, geht es nicht wirklich und nicht nur um Mehrheitsentscheidungen und Kompromisswege und sowas, sondern wirklich um die Frage, welche Funktion hat eigentlich die Musik bei uns? Wir haben die ganzen verschiedenen Stile und Prägungen und ich will ganz kurz was über 3 Funktionen von Musik sagen. Ich nehme da mal 3 biblische Begriffe, ja. Die sind aus der Tradition, die passen vielleicht nicht ganz, aber sie sind gut, um sich zu merken. Und zwar ist das König, Priester und Prophet. Ja? Kennt ihr aus dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus? Das waren die 3 Gesalbten des Alten Testamentes, Könige, Priester und Propheten. Und so hat Musik, glaube ich, auch diese verschiedenen Funktionen. Es gibt diese priesterliche Funktion, also die Funktion der Priester, der zwischen Gott und Mensch vermittelt, also die Verbindung zwischen uns und Gott. Das hat alles, was mit Gebet zu tun hat, mit Anbetung. Ja. Einen Weg zu bahnen, ja, unseres Herzens zu Gottes Herz, so hat sein alter Kirchenvater ausgedrückt. Ja. Das ist die priesterliche Funktion. Das ist, was die Priester im Tempel taten. Deswegen gab es die Leviten und so. Ja. Musik als Weg der Kommunikation mit Gott. Dann gibt es die 2. Funktion, die prophetische Funktion. Prophetische Funktion ist Gottes Kommunikation mit dem Volk. Ja. Also die Propheten waren dazu da, den Leuten zu sagen, was wahr ist, was Wahrheit ist. Die waren ja nicht nur für die Zukunft zuständig, sondern auch für die Vergangenheit und für richtig und falsch. Ja? Ankündigen, verkündigen. Ja? Prophetisch ist also missionarische Musik, evangelistische Musik, Glaubensverkündigung. Das ist alles der prophetische Bereich. Und dann gibt es die königliche Funktion. Das ist ein bisschen weiter hergeholt jetzt, aber ich habe es immer so genannt. Das ist der ganze Bereich der Ästhetik. Ja, Gott hat uns, wo wir eben drüber geredet haben, Gott ist Schöpfer und er hat uns Schönheit und schöpferische Kraft in uns hineingelegt, damit wir die Welt gestalten. Macht euch die Welt untertan. heißt es. Und das heißt, wir sollen, weil wir Geschöpfe Gottes sind, sollen wir schöpferisch in der Welt gestalten und uns um Form, um Schönheit, um Ästhetik bemühen. Und das ist die königliche Funktion. Und diese verschiedenen Funktionen haben wir auch in unseren Gottesdiensten. Also Beispiel 1, königliche Funktion. Ja, was fällt einem da als erstes ein? Wo geht es also vor allen Dingen um Ästhetik, um Gestaltung, um Form? Oder zum Beispiel? Präludium, ja? Orgelvorspiel, das ist der klassische Ort. Natürlich ist jedes Orgelvorspiel immer Soli Deo Gloria, also zum Lob Gottes. Da gibt es dann immer die Streit, das ist doch auch Lobpreis. Das ist auch richtig. Ja? Der Orgelspieler spielt seine Musik genauso zum Lobe Gottes, ja? Wie Luther sagt das, wie die Magd, die im Stall den Mist auskehrt, das ist auch Anbetung. Das heißt, wir können alles machen zum Lob Gottes. Das ist die eine Sache. Alles, was wir tun, kann Anbetung sein. Aber das Orgelvorspiel dient nicht in erster Linie dazu, dass die Gemeinde jetzt Gott anbetet in dem Moment, sondern das ist wirklich eine Einführung, die Herzen mit hinein in den Gottesdienst. Es gibt dem Gottesdienst Schönheit, Form, man weiß, dass es jetzt losgeht, man wird erhoben und so weiter. Ja? Also nichts dagegen, dass jede Art von Musik, auch ein gutes prophetisches Lied, kann Anbetung sein, aber es ist nicht sein Hauptziel. Ja, ansonsten, das wäre jetzt das klassische Beispiel, aber jetzt kann man eben weiter überlegen. Wir haben überlegt, das sind diese Links- und Rechts-Geschichten. Ja? Also Orgelvorspiel, Orgelnachspiel, wo man einfach nochmal ein bisschen in den Gedanken auch beim Thema bleiben kann. Wo man sich einfach auch über die Schönheit von Musik freuen kann. Ein schön aufgeführtes Lied, und da gehen wir jetzt eben in andere Bereiche. Ein Instrumentalstück, also die berühmten Teenager, die bei Jugend musiziert gewonnen haben, ja, die einfach nur ein Quartett von, weiß ich nicht, Vivaldi spielen, ja, dass der vielleicht nicht mal zum Lob Gottes geschrieben hat, weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich, aber ja, es kann ja einfach schön sein. Warum kann die nicht einfach mal spielen im Gottesdienst und damit die Herzen erfreuen und ihre Gaben zur Geltung bringen und so weiter, ja. Auch die Untermalung beim Abendmahl zum Beispiel, ja, musikalische Untermalung. Zeit zur Besinnung. Warum nicht mal in der Predigt ein Instrumentalstück haben, was einfach hilft, dass man seine Gedanken nochmal sammelt, nochmal darüber nachdenkt. Also es gibt verschiedene Orte, wo wir diese Art von Musik einbringen können. Ja? Einfach die Musik um der Schönheit, um der Ästhetik willen, um der Musik willen, um die Herzen zu erfreuen. Instrumental-Soli im Lobpreislied, das ist auch was Ähnliches. Ja? Wenn man jetzt ein Lied singt und dann hat man mal einen Teil, wo man einfach den Vers nochmal instrumental spielt, das ist auch sowas. Das ist einfach der Verschönerung des Liedes dient, des Gesanges. Ja? Da sagen manche, ach, das darf man nicht machen, weil dann singt ja die Gemeinde nicht, sondern die muss dann zuhören. Warum denn nicht? Das kann doch einfach auch schön sein. Es kann auch als Lobpreis gespielt sein, als nicht in Worte gefasster, sondern in Töne gefasster Lobpreis des Instrumentalisten. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, dass es den Lobpreis der Gemeinde an der Stelle erfordert, sondern die Gemeinde kann auch mal zuhören und sich daran erfreuen. Okay, jetzt kommen wir mal zu der prophetischen Funktion. Also da gehe ich mal zum Beispiel, oder was fällt euch da ein? Klassische prophetische Funktion. Ihr dürft Prophetie jetzt nicht so eng sehen, im Sinne, dass da jemand die Zukunft voraussagt oder irgendeine charismatische Geistesgabe hat, sondern im weiten Sinne, ja, zum Beispiel ein ganz normales Glaubenslied. Ja, ein Lied, das davon erzählt, was wir glauben. Ja, das ist für mich prophetische Funktion, weil wir damit verkündigen, ja, was wahr und richtig ist. Ja. Wir glauben an Gott, den Vater, oder so, ja, oder wir glauben, dass Jesus uns liebt. Das ist ja an sich noch kein Lobpreislied. Ja. Da verwechselt man auch oft, nicht jedes neue Lied ist ein Lobpreislied. Ja. Es gibt auch neue Lieder, die sind Glaubenslieder, verkündigende Lieder. Ja. Auch das, was wir vorhin gesungen haben, komm zu dem Heiland, komme noch heute, ist natürlich kein Anbetungslied. Das ist eine evangelistische Einladung, muss man sich auch klar sein, wenn man das singt. Ja? Das ist eine Einladung, auch das Lied, was ich eben erzählte, es gibt bedingungslose Liebe, Anker in der Zeit. Ja? Es beschreibt Wahrheiten des Glaubens, es gibt bedingungslose Liebe. Es gibt, die alles trägt und nie vergeht, genau. Und unerschütterliche Hoffnung. Also das sind ja einfach Wahrheiten, die wir da aussagen, weil wir sie glauben. Jetzt kann man darüber reden, wenn wir jetzt sagen, er ist das Zentrum der Geschichte, dann geht es schon fast in den Lobpreis rüber. Bei diesen Liedern kommt es darauf an, wer sie hört, ob sie verständlich sind. Und auch da können wir in der Gemeinde überlegen, wo sind Orte für prophetische Musik? Nicht jeder Gottesdienst ist eine evangelistische Veranstaltung. Aber das klassische evangelistische Konzert, das wäre dieser Bereich. Und da haben wir zum Beispiel etwas, das früher die ganze Pop- und Rockmusik, die christliche Pop- und Rockmusik sich ja erst außerhalb der Gemeinden entwickelt hat. Weil es ja in den Gemeinden keinen Platz dafür gab. Das war ja in den 70er, 80er Jahren gab es ja keine Popmusik in der Gemeinde. Was die alle gemacht haben, ist, sie haben alle missionarische Bands gegründet, damit sie ihre Musik dann irgendwo machen konnten. Dann gab es immer diese Konzerte und alles. Und hat man richtig gemerkt, dieser ganze Bereich, der da waberte, der hat sich außerhalb der Gemeinden Luft gemacht. Und in den Gemeinden haben wir schön dafür gesorgt, dass wir unsere alte Musik, wie wir sie kannten, bewahrt haben. Und jetzt langsam geht es quasi so in die Gemeinde rein. Und das, was man schon seit 20 Jahren draußen macht, das macht man jetzt auch im Gottesdienst. Jetzt ist auch da die Frage, es gibt ja auch Orte für prophetische Musik im Gottesdienst. Es hat sich inzwischen eingebürgert, dass alle Lieder im Gottesdienst Lobpreislieder sein müssen. Zur Begrüßung singt man ein Lobpreislied, nach den Infos gibt es ein Lobpreislied, bei der Kollekte gibt es ein Lobpreislied, im Lobpreis gibt es ein Lobpreislied, nach der Predigt gibt es ein Lobpreislied. Warum eigentlich? Wir haben ja noch viele andere Lieder. Ich bin natürlich der totale Verfechter, sage ich gleich was zu, dass wir Lobpreislieder singen. Aber ich würde auch sagen, wir sollten sie dann auch zum Lobpreis singen. Und an vielen anderen Stellen, die wir haben im Gottesdienst, zum Beispiel nach der Predigt, warum denn nicht ein thematisches Lied zum Inhalt der Predigt passend? Warum muss es denn immer noch das nächste Lobpreislied sein? Und all diese Leute, die sich jetzt verdrängt fühlen durch die Übermacht der Lobpreisbands, die könnte man noch ermutigen, an diesen anderen Stellen im Gottesdienst das auch mit einzubringen. Lieder des Glaubens, Lieder der Verkündigung, Lieder, evangelistische Lieder, und so weiter, die haben doch nach wie vor ihren Platz im Gottesdienst. Also. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Bereich, dem priesterlichen Bereich. Und der ist mir halt am Herzen, weil ich denke, das ist eigentlich das, was wir wollen, wenn wir von Lobpreismusik und von Anbetungsmusik reden. Viele Leute reden quasi an der eigentlichen Sache vorbei. Wenn sie sagen, wir wollen jetzt auch Lobpreis machen oder ich spiele jetzt auch im Lobpreisteam mit, geht es eigentlich darum zu sagen, wir machen jetzt auch moderne Musik. Oder ich will jetzt endlich auch meine E-Gitarre im Gottesdienst spielen können. Das ist aber doch gar nicht das, worum es geht. Wenn wir von Anbetungsmusik reden, dann geht es doch darum, wie wir in unserer Gemeinde die Anbetung fördern können. Jetzt kann man sagen, all diese Lieder von früheren Stilen, die wir früher gesungen haben, da war auch schon ganz viel Anbetung drin. Und das ist auch prinzipiell richtig. Aber wir haben auch beim Durchgehen der alten Lieder gemerkt, dass es solche und solche gab. Es gab Phasen in der Kirchengeschichte, da hat man primär verkündigt. Und das sind viele der Kirchenlieder. Man wird bei Paul Gerhardt viele, viele, viele gute Lieder finden, aber ganz, ganz wenige Anbetungslieder. Ebenso wie bei Martin Luther. Das war einfach nicht das Thema der Zeit. Man findet im Pietismus dann viele Anbetungslieder und dann auch wieder nicht im 20. Jahrhundert. Das heißt, nicht jedes alte Lied ist, also nicht jedes neue Lied ist ein Anbetungslied und nicht jedes alte Lied ist kein Anbetungslied, sondern man muss wirklich gucken, was sagt denn dieses Lied? Ist es ein Lied, was die Anbetung Gottes ausdrückt? Das kann man an einfachen Kriterien sehen. Zum Beispiel wird Gott damit du angeredet. Ganz einfach mal durchs Gesangbuch blättern und die ganzen alten Lieder durchgucken und sagen, wo ist ein Lied, wo wir zu Gott du sagen? Das sind dann Lieder, die potenziell schon mal in Betracht kommen für die Anbetung. Und da würde ich eben sagen, dieser priesterliche Bereich ist tatsächlich über viele Jahre oder Jahrzehnte in unseren Gemeinden ein bisschen hinten runtergefallen. Ich weiß, in Brüdergemeinden, das sind die, die das immer noch am meisten aufrechterhalten haben, weil sie noch die Anbetungsstunde haben. Aber ich bin selber in der Kultur groß geworden, wo das einfach nicht kein zentrales Anliegen war. Wo der Gottesdienst eine Versammlung der Gemeinde war am Sonntagmorgen, wo es zunächst mal darum ging, dass man zusammenkam, dass man sich traf und dass man eine gute Predigt hörte. Das war erstmal eine Lehrveranstaltung. Und das ist ja auch wichtig und richtig. Und ich persönlich bin nicht zum Gottesdienst gegangen, weil ich gedacht habe, dort kann ich Gott begegnen. Das war nicht mein erstes Anliegen. Ich habe gedacht, da treffe ich meine Gemeinde, da höre ich eine gute Predigt, da höre ich das für die Woche und so weiter. Ja. Wir werden natürlich auch beten, aber wenn wir gebetet haben, war das meistens eben Bitte und Fürbitte. Ja. Oder Dank für die gute Predigt oder so, oder danke für das, was wir in der letzten Woche erlebt haben. Aber nicht Anbetung. Ja. Nicht aus bösem Willen oder weil wir dagegen waren oder sowas, sondern weil wir einfach nicht die Lieder genutzt haben, die es vielleicht gab, ja, die einfach zu Gott sagen, du bist toll, du bist groß, ich liebe dich. Ja. Das Vokabular zu Gott zu sagen, ich liebe dich, das habe ich die ersten 10 Jahre meines Christenlebens nie getan. Das war einfach nicht vorgesehen in den Liedern, die wir hatten und den Gebeten, die wir gebetet haben. Und ich weiß das noch im ersten Gottesdienst, wo ich dann war und da sang jemand, ich liebe dich, Herr. Da habe ich gedacht, was ist das denn? So würde ich nie mit Gott reden. Ja? Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, warum eigentlich nicht? Steht doch überall in der Bibel, du sollst Gott den Herrn lieben und von ganzem Herzen und so. Ja? Und ich habe gedacht, ah, das ist ja schmalzig und so. Ne? Aber es steht ja in der Bibel. Ja? Und da habe ich gemerkt, dass mir da ein ganzer Bereich auch der Musikkultur, aber auch der Gottesdienstkultur verloren gegangen ist. Und nicht nur mir, sondern vielen Christen, die ich kenne. Die sagen, das fehlt uns in unserem Gottesdienst. Und das hat uns lange gefehlt. Nicht die moderne Musik, nicht das neue Team, nicht, dass die Lieder jetzt von Folien kommen, sondern dass wir uns Zeit nehmen, innerlich zur Ruhe zu kommen, vor Gott zu kommen und intensiv ihn anzubeten. Und dass das geschieht am Sonntagmorgen, das ist eigentlich der ganze Sinn von den Lobpreis- und Anbetungsliedern. Ja? Es ist vielleicht manchmal verbunden mit Gottesdiensterneuerung, da können wir gleich noch drüber reden, aber der Kernpunkt ist eigentlich, dass wir diese priesterliche Funktion der Musik wiederentdecken. Und dass wir danach fragen, welche Musik braucht unsere Gemeinde, damit das passiert, damit Menschen im Gottesdienst Gott begegnen können, von Herz zu Herz. Ja? Damit sie nicht nur Richtiges lernen, damit sie nicht nur ihren Glauben ausdrücken können, das ist alles auch wichtig, ja? Sondern dass sie Gott anbeten können, dass sie dafür die Zeit haben, dass sie die nötige innere Tiefe gewinnen, ja, dass die Musik ihnen dabei hilft. Und da müssen wir überlegen, welche Sprache brauchen wir dafür, welche Musik, welche Art von Liedern. Aber das muss immer das Hauptkriterium sein. Was hilft unserer Gemeinde zur Anbetung? Oder was hindert sie daran? Ja. Und das ist dieser ganze Bereich der priesterlichen Funktion, dass wir da den Leuten die Möglichkeit geben, echt zu werden vor Gott, dass sie unmittelbar werden mit Gott, ja, dass sie mit Gott reden können, Gott anschauen, Gott anbeten können und dass sie einen geschützten Raum haben, wo sie Gott begegnen können. Okay, da sind wir jetzt in diesem Bereich. Jetzt machen wir gleich wieder eine Pause. Nochmal ganz kurz, der nächste Schritt wäre an dieser Stelle jetzt darüber zu reden, wie im Gottesdienst sowas aussehen kann. Da kommen wir jetzt in die Gestaltung von Anbetungszeiten und solchen Geschichten. Das wäre dann das Thema für ein Anschlussseminar. Ja? Also ganz praktisch, ja, wie macht man eine Liedauswahl? Was hilft in einem Gottesdienstaufbau, damit das geschieht? Das ist heute nicht so sehr unser Thema, aber falls das Fragen gleich sind oder so, dann können wir da auch nochmal drauf eingehen. Okay, jetzt machen wir erstmal Kaffeepause.